So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
Fußball Inside, der Expertenpodcast.
Ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus.
Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der WAZ.
Und das zweite Wunder im Ruhrgebiet im Pott bleibt leider aus. Da war offensichtlich keine Energie mehr übrig nach dem Relegationsrückspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Bochum. Borussia Dortmund muss sich geschlagen geben im Champions League-Finale gegen Real Madrid. Und wir werden heute drüber reden. Christian Wob, gerade wieder gelandet, war gestern für uns im Wembley-Stadion, unser BVB-Reporter. Hallo Christian.
Grüß dich, Nils.
Wir reden heute nochmal drüber, was da gestern Abend, was im Vorfeld, was auch im Nachgang passiert ist. Und das in Form einer kleinen Saisonabschluss-Sonderfolge hier bei Fußball in Zeit, wenn man so will. Mein Name ist Nils Halberscheid. Ich darf hier heute moderieren, mache das sonst bei Radio Duisburg. Und Christian, ich würde sagen, wir gehen direkt rein, aber wir fangen heute am Ende an. Du bist nicht ganz so sanft gelandet, als du gerade zurückgekommen bist.
Ja, das war die Fortsetzung des Hinflugs. Da war es irgendwie so ziemlich ruckelig auf beiden Landebahnen, auf der in Dortmund und auf der in London Luton. Ist ja der Airport relativ außerhalb der City. Aber das war auch ehrlicherweise so aus Reportersicht natürlich fast ein anstrengender Trip, aber die Landung, über die kann man dann auch nochmal hinwegsehen bei so einer Reise. Alles gut.
Ja, du, ruckeliger Trip, also die Flüge, kannst du sagen, hätten schöner sein können. Das, was du dann da vor Ort gesehen hast, gestern Abend, wir zeichnen heute am Sonntag auf, also direkt nach dem Champions-League-Finale, das war ja aus Dortmunder Sicht erstmal alles andere als ruckelig, interessanterweise.
Ja, also das Spiel ist so gewesen, wie wir es natürlich alle erwartet haben, dass der BVB die klar dominante Mannschaft ist. Nein, Spaß beiseite. Also das war schon ein sehr, 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 sehr besonderer Auftritt, ein überraschender Auftritt vom BVB. Einer, der, glaube ich, begeisternd war. Und da musste man nicht mal nur BVB-Fan für sein. Ich glaube, auch viele neutrale Zuschauer waren so ein bisschen ganz, ganz bewegt von der Dortmunder Leistung, gerade in der ersten Halbzeit. Ja. Die ja nicht nur auf Mauern ausgelegt war, sondern ehrlicherweise hat Real ja gar keinen Stich gesehen da in den ersten 45 Minuten. Dortmund hatte wahnsinnig viele Torchancen und am Ende, so bitter es ist, muss man halt sagen, hätten sie da mal eine von genutzt, dann würden wir heute jetzt nicht hier sprechen können, weil ich dann wahrscheinlich mit auf dem Siegerchor so da in der Stadt unterwegs war.
Tja.
Also es bleiben von diesem Abend sehr, sehr gemischte Gefühle, ehrlich gesagt.
Ja, schauen wir auf die erste Halbzeit im Detail. Du, gut, Real Madrid ist eine Mannschaft, das wissen wir, die abwarten kann. Ja, die vielleicht auch nicht sofort dominant auftreten muss, die auch sehr tief stand in der ersten Halbzeit zwischenzeitlich, was mich tatsächlich sogar ein bisschen gewundert hat. Lag vielleicht aber auch daran, dass Dortmund so erfolgreich Druck gemacht hat. Eine Szene symptomatisch, die natürlich hätte zu einem Tor führen müssen. Ein Weltklasse-Pass von Hummel auf Adeyemi, der den Ball dann irgendwie nur zur Torauslinie bekommen kann. Und das war ja so die erste hundertprozentige, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie es dir von der Pressetribüne aus ging, hey, wenn du solche Dinger nicht machst in so einem Spiel, dann wirst du wahrscheinlich am Ende Probleme bekommen.
Ja, ich fand genau diese Szene halt sinnbildlich. Wenn du ein Champions-League-Spiel oder ein Champions-League-Finale gewinnen möchtest, brauchst du halt eine unfassbare Menge Kaltschnäuzigkeit. Du brauchst aber halt auch Spieler auf absolutem Weltklasse-Niveau, die diese Dinge dann halt reinmachen. Und da siehst du halt, dass Dortmund in der Champions-League diese Saison eine sehr, sehr, sehr gute Mannschaft hat, wo es aber dann am Ende doch eben was gefehlt hat, um da für die ganz große Sensation zu sorgen. Ich meine, dass sie überhaupt da hingekommen sind nach dieser von vielen als Todesgruppe bezeichneten Champions-League-Auslosung, dass sie ja da auch gegen, hat ein bisschen Losglück dann ehrlicherweise, weil sie auf dem leichteren Weg waren mit Eindhoven und Atletico Madrid. Aber um dann auch im Finale gegen Real für eine Überraschung zu sorgen und die zu schlagen, das hatte sich dann in der ersten Halbzeit, wo du auch schon gerade sagtest, wie sich das auf der Pressetribüne angefühlt hatte, da hast du schon gemerkt, um jetzt für diese ganz, ganz große Sensation zu sorgen, da wird es heute irgendwie nicht reichen, weil irgendwas fehlt eben, dass du Real an diesem Abend schlagen kannst. Und dann hatten wir das alte Real Madrid-Lied, je länger es 0-0 steht, desto wahrscheinlicher wird es eigentlich, dass Real Madrid gewinnt, weil sie einfach so unfassbar abgezockt sind und genau so ist natürlich die zweite Halbzeit gelaufen. Also in der Retro-Perspektive auf jeden Fall diese erste Halbzeit aus Dortmunder Sicht ganz, ganz, ganz bitter. Allerdings war das ja jetzt auch nicht nur Pech und Unglück, was da über den BVB hereinbrach, sondern wenn du dann auch diese Chance, die wie Adeyemi sie hat, wenn nicht nutzt und dann hatte noch mal so eine Aktion, wo er eben nicht auch quer auf Füllkrug legt, der ganz frei war, sondern wo er abschließt. Wenn du diese Dinger dann halt nicht machst, dann kannst du auch halt kein Champions League Finale gewinnen, so ehrlich müssen wir auch sein.
Dabei muss man sagen, es war alles angerichtet. Nehmen uns gern mal mit, natürlich haben wir mitbekommen, was hier in Deutschland so los war. Ich meine, gerade wenn du dich gestern in Dortmund bewegt hast, klar, riesige Partystimmung schon vorab. Und der Ausschnitt der gelben Wand, der im Wembley-Stadion saß, hat ja auch ordentlich was hergemacht, hat vor allen Dingen auch ordentlich Stimmung gemacht. Wenn du die Zeit nochmal ein Stück weit zurückspulst, wenn wir vors Spiel gehen, was hast du für eine Atmosphäre erlebt vor Ort?
Man hat von Minute zu Minute, je näher es dann an den Abend, auf den Abend zuging, desto mehr hast du dann wirklich irgendwie auch so ein Prickeln in der Stadt gespürt. Das ist ein bisschen schwierig natürlich, weil London einfach so eine riesen City ist, aber du hast schon an jeder Ecke fast schwarz-gelb gesehen und es also auch im Vergleich zu Real Madrid, zu den Real Madrid-Fans ganz klar überlegen, sowohl von der Lautstärke her als auch optisch, sowohl im Stadion als auch dann oder als auch vorher auf den Straßen. Es war schon also wirklich so ein besonderes Erlebnis und ich glaube, das ist egal. Natürlich hast du als Spieler und als Fan hast du nochmal eine andere Bindung zu diesem Verein, aber auch als Reporter muss man ja sagen, dass du so ein Champions-League-Finale auch nicht alle Tage erlebst. Und dann merkst du schon, je näher es zum Anpfiff hingeht und auch wenn du dann auf der Tribüne sitzt und ganz viele ausländische Kollegen da siehst, es ist alles irgendwie riesig. Ganz interessant in Wembley vielleicht, dass die Kamerateams halt auf der anderen Seite vom Stadion sitzen und die schreibenden Kollegen und auch wirklich einige Radioleute halt auf unserer Seite dann gegenüberliegend. Und dann kommst du da, weiß ich nicht, eine Stunde vor Anpfiff in diesen Pressebereich, kannst dann von da aus über die Stufen Richtung, also ins Stadion reingehen und dann siehst du auf der anderen Seite einfach aufgereiht unfassbar viele Scheinwerfer, Kameras, ein Experte neben dem anderen und das sind ja in der Champions League immer sehr prominente Akteure und allein deswegen siehst du dann schon, dass das kein normales Spiel gewesen ist. Also ich fand auch mit allen Leuten, wir haben auch mit ganz vielen Fans halt gesprochen, wir waren den ganzen Tag in der Stadt unterwegs, haben versucht ein paar Eindrücke zu sammeln, ein paar Geschichten zusammenzutragen und ja, da haben die Leute schon halt echt viel aufgenommen, um da bei zu sein, nicht mal im Stadion, sondern überhaupt nach London gekommen.
Das heißt, du hast auch viele Leute einfach gehabt, viele, viele Dortmunder, ich weiß jetzt nicht, wie es mit Menschen aus Madrid aussieht, die einfach gesagt haben, so Karten habe ich nicht bekommen, aber diese Stimmung, Finale in Wembley, die saug ich trotzdem auf wie ein Schwamm, auch wenn ich vorm Stadion am Ende stehe.
Genau, tatsächlich, die meisten Leute, mit denen wir gesprochen hatten, die hätten dann überhaupt keine Tickets. Es gab ja im Hyde Park ein riesen Public Viewing bei diesem offiziellen Fan-Punkt. Ich habe gehört, dass alle Kneipen irgendwie so in Stadionnähe und dann auch rund in den Hyde Park natürlich ausgebucht waren irgendwie Klar. für den Abend. Man kam wohl irgendwo linksrum herein. Und also wir haben halt von Leuten gehört, die ohne Karte angereist sind. Wir haben von Leuten gehört, die das Europapokallied ein bisschen zu ernst genommen haben. Sie konnten nämlich dann nicht mal mit uns reden, weil sie, und vor allem auch nicht vor der Kamera, weil sie einen Krankenschein hatten. das war schon irgendwie besonders. Und du hast da halt dann ein paar alte Leute dabei oder ältere Fans, die schon, weiß ich nicht, wie viele Finals miterlebt haben mit dem BVB jetzt als UEFA Cup oder DFB-Pokal oder vielleicht sogar 97 oder 2013 in München beziehungsweise London gewesen sind. Und du hast irgendwie die Jungen, für die das so das erste große Spiel gewesen ist, was sie wahrscheinlich in einem Stadion oder in der Stadt erlebt haben. Das war schon ein Riesenevent und das ist halt, glaube ich, einfach was Besonderes. Auch als BVB, als natürlich irgendwie so europäischer Topverein, aber eben auch für den das keine Selbstverständlichkeit ist, in so ein Finale zu kommen. Und das hast du schon in dieser Stadt so gemerkt und ich fand, dass natürlich bitter gewesen ist, wie du das am Ende verlierst und dass du eigentlich dieses Finale auch gewinnen kannst, aber sowohl Spieler als auch Fans können da irgendwie so mit erhobenem Haupt auf jeden Fall wieder zurück nach Dortmund kommen, weil sie halt einfach da Eindruck hinterlassen haben, die Spieler und aber auch die Fans.
Ich glaube, das macht im ersten Moment halt nur keiner, ne? Einfach weil du hast halt verloren, du gehst mit Erwartung, du weißt ja auch, was gerade auf dem Platz geschehen ist, ne? Aber ja, wenn man genau, wenn man es rückwirkend betrachtet.
Das ist unfassbar bitter. Ich glaube, dass es nicht ganz auf diesem Mainz-Niveau vom vergangenen Jahr war, weil da hattest du ja quasi den Titel sicher und hast ihn dann irgendwie so selber vergeigt. Diesmal hast du halt so einen Giganten in Real Madrid ins Wanken gebracht, aber konntest ihn halt nicht umwerfen. So. Und dann verlierst du halt gegen den 15-maligen Champions-League-Sieger mit Kroos und Modric, die jetzt jeweils ihren 6. Titel gewonnen haben.
Wahnsinn, ja.
Das ist ja wirklich, also, und da stehen Millionen auf dem Platz. Du hast deinen besten Spieler im vergangenen Jahr für über 100 Millionen dahin verkauft. Und dann verlierst du das Spiel halt am Ende. Das ist bitter, das ist traurig, aber am Ende hast du dir halt wirklich kaum was vorzuwerfen, außer eben die schlechte Chancenverwertung in der ersten Halbzeit.
Aus Berichterstattersicht, ich meine, deine Aufgabe als Reporter ist klar umrissen. Du schreibst natürlich über das, was dort vor Ort geschieht. Und am Ende ist es für dein, ich sag mal, Honorar ja egal, ob Borussia Dortmund dieses Spiel zieht oder halt verliert. Erwischst du dich dennoch dabei bei solchen Gedanken wie, boah, wären das geile Artikel gewesen, wenn ich da von der Partynacht hätte berichten können? Also erwischt man sich bei diesem Gedankenexperiment, was wäre, wenn?
Boah, ja, man stellt sich natürlich schon so vor, einmal so auf positive Art natürlich, dass du irgendwie so bei einem für eine ganze Stadt und für einen Verein historisch bedeutsamen Erlebnis dabei wärst.
Ja.
Andererseits ist es natürlich auch mit einem riesen Stress verbunden, weil, wie ich ja gerade schon sagte, wir könnten jetzt hier nicht sitzen, sondern ich wäre noch irgendwo in der Stadt unterwegs. Das würde ich natürlich auch irgendwie gerne machen und für solche Erlebnisse machst du ja auch irgendwie den Job.
Klar.
Vielleicht, ja, keine Ahnung, also es ist schon so, dass du merkst halt, dass es irgendwie so ein besonderes Spiel ist und auch aufgrund der Konstellation mit diesem haushohen Favoriten und dem Außenseiter bist du natürlich, du guckst das Spiel natürlich aus einer neutralen Sichtweise, aber dich packt das ja schon irgendwie, so die Konstellation, der Spielverlauf, diese Riesenchancen und wenn du dann vor diesen 25.000 Leuten, also BVB-Fans, wenn die direkt neben dir sitzen und da Theater machen, das ist natürlich, das war eine gigantische Atmosphäre da und vielleicht kann man das so vergleichen mit einem Filmkritiker, mit einem Filmjournalisten, der schaut sich ja auch den Film an, um da irgendwie neutral drüber zu berichten, aber vermutlich löst ja so ein Film dann irgendwie so, sei er spannend, sei er gefühlvoll, sei er emotional, sei er gruselig, keine Ahnung, der löst ja trotzdem irgendwelche Emotionen aus. Man kann sich ja nie von solchen Emotionen freimachen und ich glaube, wenn man das irgendwie so komplett macht, dann wirkt vielleicht so eine Berichterstattung in gewisser Weise auch unglaubwürdig. Klar, du solltest jetzt nicht mit dem Fähnchen am Spielfeld dran stehen und die dann noch mit anfeuern. Und davon sind wir auch alle, wobei man das auch nicht für alle Kollegen, gerade von den in anderen Ländern ist es nicht so eine ganz trennscharfe Sache zwischen was Journalisten eigentlich machen sollten und was sie da nicht machen. Also da hast du schon ein paar Jubelleute dabei und aber ja, keine Ahnung, es ist also schon so eine war schon ein besonderes Spiel und wird man auch gerne irgendwie sich dran erinnern wieder.
Klar. Ja, ich glaube, niemand wird dir einen Vorwurf machen, wenn du dich mitreißen lässt, aber du sagst ja schon, würdest du da in einem BVB-Trikot anreisen?
Natürlich, klar, aber das widerspricht ja auch der kompletten Berufsauffassung, aber vielleicht, das ist ja irgendwie, was man so, wenn man unseren Titel Fußball Inside, also wenn man Insights geben möchte, ist es halt schon so, dass du merkst, das ist jetzt kein Bundesliga-Heimspiel gegen Heidenheim.
Jo.
So, das muss man halt schon so ganz klar sagen. Du merkst halt, das ist besonders. Wir kommen ja wahrscheinlich gleich noch auf Lenny Kravitz zu sprechen.
Oh, wir können gerne sofort drüber reden. Dann haben wir es nämlich hinter uns.
Ja, da steht der Zinedine Zidane und trägt den Pokal da auf dem Platz. Das ist halt schon, also du merkst halt, dass die Welt da hinschaut. So, davon kannst du dich auch nicht ganz frei machen.
Man merkt auch, und dann haben wir die Überleitung zu Lenny Kravitz, dass die UEFA irgendwie nicht checkt, worauf Fußballfans stehen. Wir saßen gestern vorm Fernseher und haben dieses Spiel geschaut und einer meiner Freunde sagte, Ey, ganz ehrlich, stell doch lieber Zidane dahin und der hält nochmal 10 Minuten den Ball hoch oder so. Da sind die Leute eigentlich, also Fußballfans, besser unterhalten, als wenn Lenny Kravitz da auftritt. Und ich meine, es gab ja auch im Rahmen des DFB-Pokals schon diese Geschichte mit Helene Fischer. Camilla Cabello wurde bei einem Champions-League-Finale schon massiv ausgebuht. Und jetzt stellen die da Lenny Kravitz hin. Ich will gar nichts gegen Lenny Kravitz sagen. Geschmäcker sind verschieden und die Musik von dem kann ja auch cool sein. Und jeder, der die Songs von dem feiert, alles klar. Aber kein Fußballfan ergattert ein Champions-League-Final-Ticket und sagt, boah, habe ich aber Bock drauf, was die da dann inszenieren gleich vorm Spiel. Erstmal, du hast geschrieben, ist ja so ein bisschen wie Super Bowl für Arme. Erstmal kommt's ja, was die Performance angeht, gar nicht an die Qualität ran, die beim Super Bowl geboten wird, wie auch. Da steckt ja viel mehr Kohle drin, letztendlich in dieser Halftime-Show. Und davon abgesehen, es besteht ja kein Bedarf. Also ich weiß nicht, wie du die Reaktion im Stadion wahrgenommen hast, aber ich habe viel Buhen, viele Pfiffe gehört. Mal wieder.
Ja, also es ist gerade vorher aus der BVB. Ja, okay, wenn man das mal komplett aufarbeitet und differenziert, musst du, glaube ich, halt sagen oder immer erklären, aus welchem Standpunkt wir das irgendwie so sehen. Ich glaube, wir sind, gerade weil wir eine sehr, sehr starke Fanszene in Deutschland haben und weil die Ultras sehr präsent sind, hast du schon, bist du schon sensibilisiert, was so eine Überdrehung der Kommerzialisierung angeht. Und brauchen wir nicht drum herum reden, die Verbände machen wirklich viel Quatsch, sie übertreiben es an vielen Stellen. Und natürlich geht man oder begegnet man diesen Shows und so mit einer gewissen Skepsis. Ich glaube schon, dass es auch ein Publikum und einen Markt dafür gibt, die das abfeiern. Gerade so im vielleicht sogar wirklich in Nordamerika, wo das halt Normalität ist und das ist ja der Markt, den du auch irgendwie erreichen willst. So, und da hat das schon ein Publikum, aber für uns, ja, gerade deutsche Fußballfans mit einem negativ belasteten Image von Kommerzialisierung des Sports, wirkt das einfach total fehl am Platz. Also gerade jetzt von den Dortmundern brauchte, glaube ich, niemand diese Show da gestern. Ich finde es auch immer so ein bisschen wie gewollt und nicht gekonnt. Also ich bräuchte es nicht für mein perfektes Stadionerlebnis. Ein Kollege hat es auch, glaube ich, ganz gut gesagt. Er hat es vielleicht sogar getwittert, irgendwie, das wäre doch viel geiler, wenn sich die Fans einfach in den 15 Minuten vor Anpfiff einfach gegenseitig die Lieder an den Kopf trillern würden und irgendwie so sich ein erstes Duell bereits auf der Tribüne liefern, bevor dann die Spieler den Rest auf dem Platz übernehmen. Das wäre halt einfach so viel cooler. Aber ich fürchte, das ist nicht das letzte Mal gewesen, dass irgendein Musiker rund um ein wichtiges Fußballspiel auftritt.
Ich frage mich nur immer, und damit können wir gleich auch wieder auf den Platz gehen, du stehst da dann als Spieler im Spielertunnel. Ja, für viele das wichtigste Spiel ihres Lebens, in Klammern bis jetzt, und dann musst du da noch 15 Minuten rumhängen. Ja, und ich meine, die Spieler stehen ja dann wirklich schon parat. Ne? Einlaufkinder, Schiedsrichter gespannt, alle da. Und dann musst du da noch 15 Minuten rumstehen und dir das Best-of von Lenny Kravitz anhören. Auch aus der Sicht fände ich es befremdlich, glaube ich.
Ja, ich glaube, dass sie die Abläufe halt, haben sie denn während der Show dann irgendwie noch Bilder aus dem Kabinentrakt eingeblendet beim TV? Das konnte man bei uns ja nicht sehen.
Ach so, gut, die Perspektive hattest du nicht. Ja, definitiv, also man hat, ich glaube, während der Show war dann der Fokus auf Herrn Kravitz, aber man hat vorher schon Bilder aus dem Kabinentrakt gesehen und gesehen, dass die Spieler sich schon bereit machen. Dann haben sie ja diese zusammengeschobene Bühne am Ende wieder abgebaut und schnell weggefahren und diese riesige Plastikfolie wieder eingerollt und du hast gesehen, die Spieler standen schon die ganze Zeit bereit. Und ich meine, die Leute, mit denen ich dieses Spiel geschaut habe, die haben maximal Kreisliga A in ihrem Leben gespielt. Aber trotzdem waren wir uns alle einig, ey, in den 20 Minuten, in denen du da rumstehst, ey, da bist du ja fast wieder kalt. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, und also erstmal das, und der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und man weiß ja gerade von Profisportlern, dass sie ihre Rituale, ihre Abläufe vor so einem Spiel brauchen. Und wenn das dann auf irgendeine Weise gestört wird, da ist natürlich nicht optimal. Andererseits, diese Show wird vermarktet, dadurch kriegen sie am Ende wieder alle mehr Geld, müssen sie halt durch, sind halt Teil dieser Unterhaltungsbranche inzwischen.
Den Preis, den musst du dann bezahlen.
Genau, aber natürlich aus sportlicher Sicht ist das, ist das, ist das nicht optimal. Und ich glaube, dass du sowieso schon so ein bisschen stottrige Knie kriegst, wenn du da so ein Champions-League-Finale spielst. Die Real Madrid Spieler nicht, für die ist das ja wirklich wie ein normales Ligaspiel gefühlt. Aber ja, ich meine, einerseits gibt dir das natürlich auch etwas, weil du merkst, dass das irgendwie was Besonderes ist, was das jetzt auch in einem besonderen Spiel gleich auflaufen wirst. Andererseits bringt sich halt schon irgendwie so aus dem Rhythmus und ist halt auch irgendwie unnötig. Wie gesagt, ich bräuchte es nicht und ich glaube, wenn die Spieler jetzt wählen könnten, würden sie auch sagen, ja, lass uns doch einfach oder lass uns wenigstens zocken. Lange noch in der Kabine und unseren Ablauf und lass uns nicht dann irgendwie nur für die TV-Kameras schon mal da in den Kabinentrakt stellen, während der Typ da noch rumtrellert.
Letztendlich muss man sagen, geschadet hat's Borussia Dortmund nicht. Die sind überragend ins Spiel gekommen. Wir haben es gerade im ersten Segment dieser Folge schon angerissen. Haben wirklich eine überragende erste Halbzeit gemacht. Und in der zweiten Halbzeit kann man sagen, hat das Übel dann seinen Lauf genommen. Ich weiß nicht, wie du Marzen generell gesehen hast im Spiel. War eine Dortmunder Schwachstelle, muss man wohl sagen. Dass er dann für diese zwei kapitalen Böcke noch verantwortlich gewesen ist, das unterstreicht natürlich irgendwie nochmal, dass er zu denen gehört hat, die nicht super in dieses Spiel gefunden haben, die nicht einen guten Tag, einen unfassbar guten Tag hatten, den du ja brauchst gegen Real Madrid. Das hatte sich dann spätestens in der 74. Minute niedergeschlagen, als Carvajal da mit seinem relativ kurzen Körper, kann man ja sagen, doch relativ, wenn man das im Champions-League-Finale so sagen kann, unbedrängt einnicken konnte. Und der hat so seinen Lauf genommen, ne, ab der 74.
Ja, und ich fand, die Situation ist ja dadurch entstanden, dass sie bereits vor dieser Ecke den Ball nicht so wegbekommen haben. Da war, glaube ich, auch Marzen derjenige, der den dann ins Aus in abgefälscht hat.
Ja, ist korrekt.
Und der Fehlpass dann vor dem 2-0, das war natürlich bitter. Aber ist natürlich der falsche Weg jetzt, den Marzen da irgendwie als den Faktor in diesem Spiel irgendwie heranzuziehen, auf dem irgendwie alles abzuwälzen, weil der hat eine richtig, richtig gute Rückrunde gespielt. Das ist einer der Gründe, warum sie überhaupt so weit gekommen sind.
Ja.
Aber wenn du dann halt solche Aussetzer, gerade bei dem 2-0, danach war das Ding ja durch, wenn du die dann hast, ist natürlich wahnsinnig bitter. Aber ich finde jetzt, vermutlich hätte auch jeder andere diesen Fehler irgendwie machen können. Ist jetzt kein schlechterer Fußballer auf jeden Fall deswegen. Und ich glaube, man hat ja auch gesehen, wie ihn alle danach getröstet haben. Also der
wird,
den wird das noch so ein bisschen beschäftigen, also den wird das noch länger beschäftigen, denke ich mal. Und vielleicht schaffen sie es ja, ihn zu verpflichten und dann kann er nächstes Jahr allen beweisen, dass er doch ein sehr, sehr guter Spieler ist, was er ja eigentlich auch
ist. Du sagst es ja gerade schon. Er hat sich ja schon bewiesen. Ne?
Genau.
Und dass dir dann in so einem Spiel diese zwei Fehler passieren und du vorher schon ein bisschen wackelst, ja, das ist bitter, aber das sagt ja nichts über seine generelle Qualität aus.
Eben.
Was aufgefallen ist, zumindest mir vorm Bildschirm, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging auf der Pressetribüne, man hatte das Gefühl, schon nach dem 0-1 war ein bisschen vorbei. Wie oft ist Dortmund noch aus der eigenen Hälfte gekommen, nachdem es dieses erste Gegentor gab? Also da hat man auch gesehen, also auf der einen Seite war vielleicht Dortmund etwas entmutigt, auf der anderen Seite hast du aber auch gesehen, dass Real Madrid diesen Schalter dann doch in aller Brutalität umlegen kann und so ein Spiel dann halt einfach auch mal ab der 74. Minute so krank zu Ende spielt und dir dann keine Chancen mehr lässt. Woran lag es eher an entmutigten Dortmundern oder an den Madrilenen, die dann einfach gesagt haben, so Schalter jetzt an, jetzt klatschen wir euch nochmal kurz weg?
Ich glaube, kam so ein bisschen, also beides raus. Die Dortmunder haben natürlich auch sehr, sehr intensiv aber in den 70 Minuten gespielt. Da waren halt welche richtig platt schon.
Ja.
Das kommt natürlich auch hinzu. Und dann hast du, was halt so bitter ist, es war ja nie so, klar, Real hatte dann mehr Druckphase und sie kamen dann auch besser rein und hatten dann am Ende auch wahnsinnig viele Torchancen. Es hätte ja auch durchaus noch 0-4, 0-5 am Ende ausgehen können. Aber sagen wir mal, bis zur Phase da zum 0-1, da hast du so leicht gemerkt, die kommen, also das lag in der Luft schon ganz leicht, die kommen dem jetzt nah, aber es war ja nie so, dass die Dortmunder wirklich einen Angriff nach dem anderen abwehren mussten. Und das, was es dann so bitter gemacht hat, ist, dass du das Tor dann ausgerechnet nach einer Standardsituation kassierst. Du kannst ein Tor nach Standard kannst ja praktisch gegen jede Mannschaft auf der Welt kassieren. Und dann auch irgendwie manchmal auch nicht verhindern. Und das ist dann halt bitter, dass das ausgerechnet dadurch passiert, weil du sie ja sonst eigentlich ganz gut verteidigt hast in diesem Spiel. Und dann auch noch dabei, dass Kroos die Ecken immer auf diesen kurzen Pfosten zieht und das dann beim vierten Mal natürlich irgendwann funktionieren wird und du nicht darauf reagierst, das ist halt auch ärgerlich so. Und am Ende dann war einfach weder Kraft noch ehrlicherweise die Qualität da nochmal zurückzukommen. Ich weiß nicht, Füllkrug macht ja noch das 1-2, was dann wegen Abseits zurückgepfiffen wird.
Ja.
Ob es da nochmal gekippt wäre, wahrscheinlich wäre Real auch einfach so abgezockt gewesen, dass du dann den Ball in der eigenen Abwehr die ganze Zeit hätte laufen lassen und
ja.
Das Ding irgendwie über die Zeit da gemogelt. Und letztendlich ist es halt auch verdient. So, wir haben darüber geredet, dass der BVB ins Champions League Finale gekommen ist und da nicht immer, man muss nicht die beste Mannschaft sein, um diese Champions League zu gewinnen. Dadurch ist der BVB überhaupt ins Finale gekommen. Und das ist natürlich dann ein bisschen zynisch, dass der BVB dann ausgerechnet im Finale tatsächlich die bessere Mannschaft ist.
Tja.
Und dann die gleiche These wieder bestätigt wird, du musst halt nicht die beste Mannschaft sein, um das Ding zu holen. Und so war es halt auf diese typische Realweise.
Bitter ist es natürlich für Marco Reus. Er bleibt der Unvollendete. Er kommt für Karim Adeyemi, der eben zu denen gehört, die Meter um Meter um Meter gemacht haben in diesem Spiel. Kommt rein und ja, muss wenige Minuten später dann sehen, wie es Borussia Dortmund komplett entgleitet. Was aber schön war zu sehen, ja, er konnte auf dem Platz die Akzente nicht mehr setzen, aber nachdem das Spiel dann abgepfiffen war, war er der ganz große Tröster. Also er hat da eine wirklich gute Figur gemacht als Vorbild, als Leader in der Mannschaft, auch wenn das Spiel verloren gegangen ist.
Ja, das fand ich auch. Also ich habe so ein bisschen Kritik auch aufgeschnappt, dass man sich darüber aufgeregt hatte, dass Reus überhaupt so eingewechselt worden ist, dann gerade für Adeyemi, weil dann ja schon das Tempo und die Entlastung fehlte. Andererseits hat auch Adeyemi wahnsinnig viele Meter gemacht, weil noch müde, du musstest irgendwie reagieren. Es ist für Reus ist es, glaube ich, es wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein, wenn Reus da wirklich dann am Ende mit diesem Champions League-Titel abtritt. Er hatte in seiner Karriere so viele Chancen, das zu holen, hat dann, auch wo er irgendwie in tragenden Rollen war, das ist ja, muss man auch dazu sagen, dass er jetzt eher dann der Ergänzungsmann war in dieser Saison, wie er sich dann so komplett präsentiert hat mit als Tröster, das war auch schon so ergreifend, muss man sagen. Und ich glaube, jeder hätte, also auch viele Fußballfans, die es jetzt nicht unbedingt mit dem BVB haben, hätten es ihm dann am Ende gegönnt.
Ja.
Mit dem Titel abzutreten, aber ja, ist so, wie es ist. Mal gucken, was jetzt passiert mit ihm. Vielleicht Ausland da so ein bisschen noch in den USA herumzaubern, ohne den großen öffentlichen Druck.
Ja.
Das wäre, glaube ich, so eine coole Sache.
Ja. Mal mit Lionel Messi messen.
Solche oder gemeinsam Geschichte. Mit ihm spielen. Das
oder, noch, oh, Inter. Ja, ich meine, gut.
Ich Marco weiß aber Reus. Ehrlicherweise nicht. Ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema, wie das mit den Verträgen und dem Geld aussieht. Ich glaube, du kannst ja nicht so wie wild irgendwie hier Star-Mannschaften zusammenkaufen.
Ja.
Müssen wir nochmal sich informieren.
Aber Marco Reus bei Inter Miami wäre schon interessant.
Das wäre schon, ja, und das irgendwie wäre es ja auch, das ist ja, klar ist das irgendwie auch eine Kommerzliga, aber es ist halt nicht so ganz fragwürdig, also nicht mal ansatzweise so fragwürdig wie Saudi-Arabien vielleicht irgendwie, und da würde er sich auch nicht den Ruf kaputt machen. In Europa sehe ich ihn jetzt irgendwie auch nicht mehr, weil wo soll er denn da hingehen? Wo würde er noch eine Rolle spielen? Das wäre ja bei keinem Top-Club tatsächlich der Fall. Deswegen, wenn es irgendwie so familiär hinhaut und er in den USA nochmal ein, zwei Jährchen spielen würde, wäre dann, glaube ich, ein sehr, sehr runder Abschluss dieser Karriere.
Ja. Eine Sache noch zum Spiel. Ich packe die extra hinten dran, weil es ist so eine Hätte-wäre-wenn-Geschichte wieder. Der Hass auf Twitter/X in der BVB-Bubble hat sich natürlich auch mal wieder, muss man ja tatsächlich sagen, gegen Vinicius Junior gerichtet. Hat sich eine gelbe Karte recht früh abgeholt, als er da Gregor Kobel einmal umgesenzt hat. Und dann gab es ja noch eine Situation, die, muss man sagen, eine Schwalbe war. von ihm, da hat er sich gefoult gefühlt, es gab allerdings keinen Kontakt und jetzt kannst du natürlich sagen, was wäre passiert, hätte Vinnie Junior den Platz dort verlassen müssen, es wäre noch relativ früh im Spiel gewesen, aber Christian, du wirst mir recht geben, das sind natürlich jetzt auch wieder so Überlegungen, wo führen die dich ex post facto hin?
Ja, total, also ich kann den Ärger aber tatsächlich verstehen, weil es ja ehrlicherweise auch nicht das erste Mal Finale gewesen wäre, wo der BVB jetzt, sagen wir mal, so nicht unbedingt Schiedsrichter Glück hatte. Also Vinicius kann auf jeden Fall froh sein, dass er Kobel nicht so richtig erwischt, weil dann muss er halt einfach rot sehen.
Ja.
So, und es war schon kurz davor, also vielleicht hätte er sogar so, sagen wir mal, ohne Videobeweis und der Schiedsrichter hätte direkt rot gezückt. Wäre wahrscheinlich sogar ja vertretbar gewesen.
Ja.
Dass er mit der Schwalbe und dann kriegt gleichzeitig dafür Schlotterbeck gelb, weil er reklamiert und andererseits, oder weil er sich irgendwie aufregt oder eine Geste zum Schiedsrichter macht. Andererseits steht Vinicius da und fordert selber beim Schiedsrichter gelbe Karten für die Dortmunder. Also fußballerisch erhaben und ja auch irgendwie fürs Business ist es ja auch gut, wenn du so ein streitbarer Typ bist, aber das war schon. Ja, der wandelt schon an der Grenze zur Unsportlichkeit häufiger mal. Aber ob es dann, also ich glaube, dann hätte irgendein anderer den Konter zu Ende gespielt oder hätte irgendein anderer den Fehler von Marzen ausgenutzt, wenn Vinicius vom Platz geflogen wäre. Ob sie es dann mit 11 Mann gegen 10 gewonnen hätten, weiß man auch nicht.
Also das ist eine Spekulationssache.
Sicherlich wären die Chancen irgendwie größer gewesen, aber ist ja jetzt nicht so, dass die auf jeden Fall das Ding gewonnen hätten.
Ja.
Mit einem Mann mehr, so.
Ja.
Aber.
Ja, trotzdem ein Punkt, den ich kurz ansprechen wollte, weil es natürlich.
Darüber danach zu diskutieren.
Es würde auch ohne gehen. Weißt du, ich denke mir bei solchen Aktionen, es wird auch, Vinicius Junior, ja, du kannst eine streitbare Person sagen und schillernde Persönlichkeiten im Profifußball, irgendwie gehört es dazu. Aber, du würdest ja auch über deine fußballerische Veranlagung durchs Spiel kommen. Na, du müsstest ja solche Geschichten, solche Show, kämst ohne Schwalben aus. Und das ist ja wieder ein Spieler, bei dem hat System. Ne? Also der Gegenspieler muss nur eine Sekunde zu lang dran sein und er wird fallen.
Das stimmt. Und gerade Dortmund hatte ja auch mit Adeyemi den Fall, dass man sich da selber darüber beschwert hat, dass man in so eine Schublade gesteckt wird, zu Unrecht. Und ehrlicherweise, klar, der Adeyemi fällt auch mal leicht, aber bei Vinicius ist es schon eine Stufe drüber. Ich glaube, so ehrlich muss man sagen, das ist ja auch kein Zufall, dass irgendwie alle ihn so negativ sehen. Also er hätte es ja auch einfach nicht nötig, weil er ist unfassbar schnell.
So sieht's aus.
Unfassbare Fähigkeit am Ball, er ist abschlussstark, er hat jetzt schon das zweite Champions League Finale entschieden. Ja, ihm steht eine große Karriere bevor, weil jetzt überleg mal, die holen noch Mbappé, dann haben die Rodrigo, Bellingham und Vinicius ja sowieso schon. Also es wird auch in den kommenden Jahren halt nur über Real Madrid gehen, dieser Champions League Titel.
Ja.
Irgendwie kann er so ein ganzes, also als Brasilianer ist es natürlich Bürde und Chance zugleich, irgendwie so ein für den Fußball des ganzen Landes verantwortlich zu sein. Also auch da kann er ja irgendwie noch Großes erreichen.
Ja.
Dass sich der selber so reinbringt, da muss halt einfach nicht sein. So, Neymar ist dieses Image ehrlicherweise auch nie losgeworden. So.
Ja, aber er hat auch nicht dafür gearbeitet, sagen wir mal so.
Ja, das stimmt, das ist richtig.
Na?
Das ist richtig. Gut. Aber vielleicht würden wir heute auch über Neymar anders reden, hätte er daran gearbeitet.
Ja. So. Würde man den Willen erkennen. Lass uns noch mal zum Schluss zurück zu Borussia Dortmund gehen. Wir können ja jetzt, nachdem dieses Spiel verloren gegangen ist, noch mal einen Strich unter die gesamte Saison ziehen. Ich finde, dafür bietet sich diese Sonderfolge hier heute auch noch mal an. Platz 5 in der Liga, aber Champions League Finale erreicht. Wie würdest du die Saison von Borussia Dortmund nun abschließend bewerten? Wie bewertest du das, was Edin Terzic mit der Mannschaft gemacht hat? Wichtigster Punkt da natürlich, wir haben oft schon drüber geredet, Entwicklung.
Ja, ehrlicherweise ist sie leicht da gewesen, also die Entwicklung, aber jetzt auch nicht so nachhaltig überzeugend. Tja, wenn man dem Ganzen irgendwie eine Schulnote geben muss, vielleicht eine ja, so wir sagen, eine 2-, weil halt dieses Champions, also wir reden über alle Wettbewerbe, ja, weil dieses Champions League-Finale dann am Ende ja doch irgendwie so viel rausgerissen hat und auch Terzic's Position gestärkt hat. Aber in Bezug auf das sehr, sehr peinliche Pokalaus in Stuttgart, wo man ja völlig unterlegen war, und auch in der Bundesliga, wo du wahnsinnige Schwankungen drin hattest, wo du dich gerade gegen die in Anführungszeichen kleinen Gegner wahnsinnig schwer getan hast, wo du irgendwie auch immer die gleichen Probleme aus der Hinrunde teilweise mitschleppst. Es gab dann eine Verbesserung mit Schein und Bender. Das ist ja nochmal ein Thema für sich, diese Debatte. Das muss man denen zugute halten. Auch die Anzahl der Gegentore ist reduziert worden. Aber das muss ja ehrlicherweise auch der Anspruch sein mit dem zweiteuersten Kader der Liga.
Ja.
Also ich sehe ehrlicherweise keine so richtige Entwicklung, die in die, wo du jetzt mit dem Kader sagen würdest, das wird irgendwie funktionieren. So, es müssen Veränderungen auch im Kader her. Das Problem ist ja, die suchen zum Beispiel einen Stürmer, die suchen einen spielstarken Sechser, Außenverteidiger. So, das sind die Baustellen, die du, wenn du sie schließt, kann plötzlich ganz viel anders sein, weil so ein spielstarker Sechser, der würde wahnsinnig viele Probleme aus dem Dortmunder Spiel bereits nehmen. Allerdings verlierst du ja Sancho, du verlierst Stand jetzt auch Marzen. Das sind auch wieder Positionen, wo du nachbessern musst. Also ich bin da skeptisch, dass es irgendwie ja so früh in der, also relativ früh, extreme Fortschritte in eine Richtung geben wird, weil das, die bleiben ja ehrlicherweise so seit 1-2 Jahren jetzt schon aus. So. Ob das dann, ob Terzic sie beheben kann, ich weiß es wirklich nicht. Er hat jetzt auf jeden Fall nochmal eine Chance, irgendwie sich ja auch durch diese Champions League verdient, aber in der Hinrunde, jetzt, die jetzt kommt, bevor dann Vertragsgespräche Stand jetzt geplant sind,
muss, da muss er schon was liefern. Muss
halt ein klarer Fortschritt erkennbar sein. Und gegen alle Gegner in allen Wettbewerben und diese Schwankungen, unter denen ja auch schon seine Vorgänger ehrlicherweise zu leiden hatten oder mit denen sie kämpfen mussten, die muss er jetzt halt einfach in den Griff bekommen.
Ja. Es wird interessant sein zu sehen. Wir bei Fußball in Zeit bereiten uns jetzt erstmal auf das anstehende, etwas größere Turnier neben der Champions League vor, was am 14. Juni startet. Wir machen natürlich auch was zur Europameisterschaft hier in Deutschland. Und um das Thema mit BVB-Bezug schon jetzt anzureißen, Mats Hummels, nach gestern, hätte er nicht mitkommen müssen.
Boah, nee, Mats Hummels nach dem Interview letzte Woche hätte auf keinen Fall mitgehen müssen.
Social-Media-Aktivität auch sehr fragwürdig.
Ja, also, boah, ich finde, dass Nagelsmann da jetzt schon aus zwei Gründen richtig gelegen hat. Erstens, weil ich sehr skeptisch bin, dass Hummels auch diese Verfassung in einer hochstehenden Mannschaft mit viel grüner Wiese hinter sich halten würde. Und andererseits, weil er halt, es wirkt halt so ein bisschen trotzig und irgendwie gekränkte Eitelkeit. Und das ist halt das, so was du bei so einem Turnier überhaupt nicht gebrauchen kannst. Ich glaube, Nagelsmann lacht sich gerade so ein bisschen ins Fäustchen, dass er jetzt schon, bevor das erste Spiel überhaupt anfing, oder zwei Wochen vor Turnierstart, da auf jeden Fall eine richtige Entscheidung getroffen hat. Ich glaube, das ist irgendwie auch da sich irgendwie keine zwei Meinungen inzwischen mehr. Also.
Und wie der Kader funktioniert bei der Europameisterschaft, da werden wir im Detail ab Mitte Juni natürlich hier an gleicher Stelle drüber reden. Die Saison ist abgeschlossen mit diesem Champions League Finale. Haben wir es dann, was reguläre Spiele angeht. Wir freuen uns auf euch bei den Länderspielen, beim Turnier, hoffen natürlich auf eine Berichterstattung über die Gruppenphase hinaus, aber auch dann dafür brauchst du mal wieder eine Glaskugel, leider. Christian, danke, dass du dir so kurz, nachdem du etwas ruckelig gelandet bist, dir die Zeit genommen hast und dich direkt hier vor das Mikrofon gehängt hast. Ich würde sagen, wir sehen uns in zwei Wochen.
Ja, ist dann schon wieder soweit mit der EM, ne?
Geht Schlag so auf sieht's Schlag. Aus.
Verrückt.
Christian, danke dir, liebe Leute, danke fürs Zuhören und wir hören uns dann. Macht's gut, ciao.
Ciao, ciao.
Fußball Inside, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.